Von jetzt auf gleich. Der Podcast zur politischen Dimension der Transformation. Ein Format des Wissenschaftscampus NRW. Herzlich willkommen zur 9. Folge von jetzt auf gleich, dem Podcast zur politischen Dimension der Transformation. In unserem Podcast betreiben wir jetzt schon seit einigen Monaten gemeinsam mit unseren Gästen informiertes Rätselraten über das, was ist und das, was werden könnte. Ich bin Janet Gusko, ich bin Autorin, Unternehmerin und Wirtschaftswissenschaftlerin. Und mein wunderbarer Co-Host Martin ist heute auch wieder dabei. Martin Florak, Politikwissenschaftler und Leiter des Wissenschaftscampus NRW WIKA in Oberhausen. Hallo Martin.
Hallo in die Runde und herzlich willkommen an unseren Gast.
Und das WIKA ermöglicht uns auch diesen monatlichen Podcast an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank. Jetzt möchte ich unseren heutigen Gast begrüßen. Herzlich willkommen, Professor Dr. Philipp Lepenies. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Professor Philipp Lepenies ist ein deutscher Wirtschafts- und Politikwissenschaftler. Sie forschen und lehren als Professor für Politik mit dem Schwerpunkt Nachhaltigkeit an der Freien Universität in Berlin. Und Sie sind zugleich Leiter des Forschungszentrums für Nachhaltigkeit am bekannten Otto-Suhr-Institut. Zuvor, habe ich gelesen, waren Sie für 10 Jahre als Projektmanager und Prokurist auch für die KfW-Entwicklungsbank tätig. Und Sie sind Autor zahlreicher Bücher. Ich habe mir 3 angeschaut in Vorbereitung für heute. Sie haben 2016 publiziert über das BIP, The Power of a Single Number, die ja ideengeschichtliche auch Herleitung zu dieser wichtigen Zahl und wie das Bruttoinlandsprodukt das wurde, was es heute ist, nämlich ein wichtiger Indikator, an den sich sowohl PolitikerInnen, aber eben auch Wirtschaftswissenschaftler orientieren. Sie haben nach der Veröffentlichung der Sustainable Development Goals sich der Armut gewidmet und auch sehr stark über Armut, über Ursachen, über ihre Formen, aber eben auch über globale Auswege aus der Armut publiziert und das ja am wenigsten zurücklegende Buch 2022 veröffentlicht, Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geiste des Unterlassens im Surkamp Verlag. Das gibt uns doch einiges zum Debattieren und zum informierten Rätselraten zur politischen Dimension der Transformation. Martin, wie legen wir denn jetzt los?
Unbedingt. Am besten mit ersten Sätzen. Also das ist immer ganz lustig, wenn man sich Texte anguckt. Es macht ja manchmal Sinn, so eine Typologie erster Sätze zu machen. Das will ich jetzt nicht machen, aber ich habe trotzdem den ersten Satz aus Ihrem letzten Buch, Herr Lepenies, mal aufgenommen. Verbot und Verzicht, das war der Titel, den Janet Gusko gerade schon genannt hat. Und der erste Satz, den finde ich total interessant, weil es, glaube ich, eine ganz gute Einleitung ist. Und ich will ihn vielleicht so mit ein paar Folgefragen verbinden, die aus meiner Sicht da drin stecken. Das Kapitel, mit dem Sie starten, heißt die Unausweichlichkeit von Verbot und Verzicht, eine Vorbemerkung. Also vielleicht muss man sagen, es ist so als Vorbemerkung vielleicht noch nicht so richtig der erste Satz des Buches. Müssten Sie gleich vielleicht aufklären. Aber der erste Satz lautet dann, um den Klimawandel aufzuhalten oder zumindest abzuschwächen, müssen wir unsere Art zu leben grundlegend verändern. Und dann geht's weiter. Und das bringt uns natürlich sozusagen unmittelbar in das Großthema der Transformation. Also über Nachhaltigkeitstransformation reden wir. Aber ein paar Widersprüchlichkeiten oder Widersprüche scheinen mir sozusagen schon fast in diesem ersten Satz vereint zu sein. Und die würde ich Ihnen gerne mal so zuspielen. Der erste Teil, über den ich gestolpert bin, ist sozusagen, dass es eigentlich mit einer Negativbotschaft beginnt. Also wir haben keine Zukunftsvision, erst recht keine utopische Vorstellung, sondern es geht bestenfalls darum, etwas aufzuhalten oder abzuschwächen. Aber die Botschaft ist, es wird irgendwie schlimm. Ja, wäre der erste Teil. Macht also richtig wenig Hoffnung. Wie geht man damit sozusagen politisch um? Dann steht drin, müssen wir. Das mit dem Müssen könnte man ja auch in Zweifel ziehen und sagen, ach, wir müssen eigentlich nichts, ne? Wir können es einfach aushalten, haben wir doch bisher auch ganz gut geschafft mit dem Klimawandel. 30 Jahre Ignoranz stehen uns doch gut zu Gesicht. Und der letzte Teil, wir müssen unsere Art zu leben grundlegend verändern. Das ist natürlich ein Riesenanspruch. Also die Frage ist für sozusagen mit dem Beginn eigentlich, ist, wenn das der Anspruch ist des Buches und sozusagen des Blicks auf das Thema, müssen wir daran nicht fast automatisch scheitern?
Ja, also mir ging es vielleicht eher darum, nochmal klar zu machen oder einzuführen in die Transformationsdebatte überhaupt. Also diejenigen, die zur Entwicklungspolitik, Umweltpolitik arbeiten oder zur Transformationspolitik, die holt man mit diesem Satz natürlich nicht ab. Die wissen das ja. Aber es war mir dann doch wichtig, am Anfang darauf hinzuweisen, worum es geht, nämlich einfach um diese Feststellung, dass wir einfach so, wie wir leben in den industrialisierten Ländern, nicht weitermachen können. Also es gibt ja unterschiedliche Vorstellungen, was heißt jetzt eigentlich Nachhaltigkeit, was heißt eigentlich nachhaltige Entwicklung, was heißt Transformation, aber der eine gemeinsame Nenner ist einfach no more business as usual. Ja, darauf will man eigentlich hinaus. Wie das dann, was das dann heißt konkret, das ist natürlich immer Sache von Aushandlungen, von Politik. Aber dass es jetzt nicht so weitergehen kann mit sozusagen Augen zu und durch wie in den letzten 50, 60 Jahren. Ich hoffe, mit dem Satz auszudrücken, dass das eigentlich klar sein sollte.
Jetzt kann man ja sagen, es ist ein bisschen Common Sense eigentlich, ne? Also es liegt ja offensichtlich nicht so richtig am Wissen um diese Herausforderung. Was hat uns denn gehindert bisher?
Naja, das mit dem Common Sense ist so eine Sache, weil das Thema des Buches ja gerade eine Analyse der Debattenform in Deutschland ist, die eigentlich sich gegen eine Transformation stemmt und uns ja genau das andere Bild malen will. Also der Kontrast zu diesem Satz ist ja eher so die Vorstellung, ist ja eigentlich ganz gut, wie es läuft und man kriegt das irgendwie anders hin, nämlich ohne unser Leben grundlegend zu ändern, so platt das jetzt vielleicht formuliert sein mag, aber da reibt sich das ja so ein bisschen dran. Dass, und darum geht es ja eigentlich auch in der ganzen Schrift, dass in den letzten 10, 15 Jahren ja doch massiv von den Politikerinnen und Politikern in Deutschland dieses Bild gemalt wurde, Transformation, nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Ganz abgesehen davon, ich meine, das Buch ist von 2022 rausgekommen, ob wir heute nicht schon ein bisschen weiter sind, ja, das kann man dann auch nochmal klären. Aber so in der Rückschau der letzten 15 Jahren ist halt mein Punkt, mal darauf hinzuweisen, dass wir in Deutschland massiv viel getan haben in der politischen Debatte, um Transformation zu verhindern.
Vielleicht haken wir da direkt ein. Sie haben jetzt gerade gesagt, 22 ist das Buch erschienen. Wenn Sie jetzt auf die 2 Jahre zurückgucken, wäre ja total interessant zu sehen. Also haben wir sozusagen einen Sprung nach vorne gemacht, mit dem wir den Anspruch dieses ersten Satzes vielleicht ein bisschen stärker einlösen. Mir fallen vielleicht 3 Stichworte ein, auf die wir uns fokussieren könnten. Das eine ist schon fast langweilig, das stelle ich ein bisschen zurück. Aber ich denke gerade mal an das Thema Haushaltspolitik. Da machen wir doch vielleicht gerade die Erfahrung, dass wir doch da offensichtlich demnächst verzichten und verbieten. Also wir verbieten uns selber die Aufnahme neuer Schulden und wir verzichten damit auch auf Ressourcen, die für die Transformation zur Verfügung stehen. Ist vielleicht ein bisschen anders gepolt als gedacht. Gleichzeitig greift so ein bisschen vor auf das, was in Ihrem Buch drinsteckt. So eine Idee wie Wachstumschancengesetz ist ja schon so eine Art Investment, durchaus auch ein harter staatlicher Regulierungseingriff, vielleicht anderer Art als das, was Sie mit Verboten und Verzicht meinen, aber doch durchaus der Anspruch an staatliche Gestaltung, ja, also zu sagen, wir intervenieren, wir wollen Transformation organisieren. Und der dritte Punkt, das ist der vielleicht langweiligste, ist dieses ominöse sogenannte Heizungsgesetz, ne, was uns ja da noch begegnet ist, wo wir vielleicht den Praxischeck haben. Also nochmal zusammengefasst, wenn Sie auf die letzten 2 Jahre seit dem Erscheinen des Buches gucken, haben Sie mehr Hoffnung gewonnen? Hat sich was fundamental geändert? Hat sich der Diskurs verändert? Verschiebt sich was? Oder würden Sie an der Grundthese festhalten?
Na, zunächst würde ich mal klären wollen, dass dieses Begriffspaar Verbot und Verzicht von mir jetzt nicht normativ verstanden wird. Ja, also es ist nicht sozusagen, ich stehe da und predige allen Menschen Verbot und Verzicht, sondern Verbot und Verzicht sind in meiner Wahrnehmung als Politikwissenschaftler, der sich sozusagen die politische Realität anschaut und sich versucht, einen Reim drauf zu machen. Das sind so die beiden bösen V-Wörter der deutschen Politik. Ja, also das ist sozusagen die gegenrhetorische Keule gegen jede Transformationsvorstellung. Immer, oh, das ist aber Verbot und Verzicht. Oder mit mir gibt es kein Verbot und Verzicht. Das, daran knüpft das an. Ja, also das nur mal klar zu machen. Sozusagen eine Beobachtung zu sagen, in Deutschland wird alles irgendwie in Frage gestellt, was politische Transformation zur Nachhaltigkeit ist, mit dem Hinweis, es darf eigentlich keine Verbotspolitik geben und die Menschen müssen nicht verzichten. Also so ist dieses Begriffspaar gemeint. Aber jetzt zu der Frage, was ist jetzt eigentlich seit 2 Jahren passiert? Ich würde das nicht so sehr an so diesem Rumlavieren der Ampelkoalition festmachen wollen. Das finde ich fast schon langweilig. Also, wie Sie selber sagen, ist langweilig. Aber Spaß beiseite. Die Transformation findet einfach schon statt. Und zwar vor allen Dingen massiv auf der Produzentenseite. Also das hat ja was zu tun mit der internationalen Bepreisung von CO2-Ausstoß und so weiter. Also wo also viele technische Parameter so teuer werden, dass sie zu einer Transformation führen, die natürlich vielleicht politisch gewollt ist, die auch sozusagen in richtig geregelten Bahnen geht, aber die viel stärker ist als vielleicht die Transformation unserer Privatleben. Also Sie sind jetzt im Ruhrgebiet, da gibt's ja noch Stahlproduktion, die, wenn sie halt mit Thyssen sprechen, dann ist genau das so ein Beispiel, wie die halt durch diese sagen Bedingtheit, dass es jetzt grüner Stahl sein soll, also zu massiven Veränderungen der Technologie führen, die dann eben auch bedingen, dass bestimmte Arbeitsprozesse anders werden, dass bestimmte Fertigkeiten der Belegschaft angepasst werden müssen, in einer Art und Weise, von der man noch nicht richtig weiß, was bedeutet das eigentlich strukturell. In der Autobranche ist das genauso. Also das hat sich massiv geändert. Also wenn Sie mit Industrievertretern sprechen, sowohl Stahl, also vor allen Dingen Stahl, aber vor allen Dingen auch Autoindustrie, dann würden die sagen, was soll das mit der Transformation? Wir sind mitten in der Transformation. Und das heißt, das hat sich wirklich so dynamisiert, dass das auf der Produzentenseite eigentlich schon eine Realität ist, also je nach Industriezweig, aber wirklich massiv und auch so den Industriestandort Deutschland und alles andere noch in Zukunft und naher Zukunft verändern wird. Und das geht, glaube ich, viel weiter als so dieses Anpassen der privaten Konsumebene, um die es ja eigentlich in meinem Buch geht, weil die mit diesen beiden Wörtern Verbot und Verzicht halt immer abgedeckt wird.
Was würden Sie denn sagen, wo kommt dieser Impuls her? Also wenn wir jetzt bei dem Industriebeispiel mal bleiben, ne? Also ist es die Einsicht in das Sinnvolle dieses Wandels, der Transformation? Ist es Sachzwang? Ist es die erwartbare Preisentwicklung? Ist es politische Steuerung? Lässt sich das auf eine Grundursache zurückführen aus Ihrer Sicht?
Ja, von ganz alleine kommt das natürlich nicht, sondern da steckt ja vor allen Dingen auch Europa dahinter. Also wenn es eben bestimmte Vorgaben gibt, wie CO2 bepreist werden soll, wie bestimmte technologische Standards jetzt gesetzt werden müssen, dann muss sich halt die Industrie da anpassen. Ja, und natürlich steckt da auch Politik dahinter. Die Sache ist, es sind halt nicht die Politiker, die bei uns auf Bundesebene und vor allen Dingen auch auf Landesebene eben diese Verbots- und Verzichtsrhetorik fahren. Mhm. Also ich denke, man kann schon festhalten, dass halt eine Transformation im Gang ist, von die halt die Leute schon merken, die in diesen Industriezweigen arbeiten, aber ganz viele andere noch nicht.
Und ein Aspekt, der ja häufig auch genannt wird, ist Investitionssicherheit. Also die Entscheidungen, die wir heute treffen, haben eben Pfade und die Frage ist eben genau, worauf ich auch industriell setze. Sie haben die EU angesprochen. Also Europa möchte ja der erste klimaneutrale Block der Welt werden bis 2050. Und wir hatten einmal Martin Kurz Haushalt und Haushaltspläne, Finanzpläne auch angesprochen. Inwieweit sind denn Klimaschutzmaßnahmen wirklich auch fiskalpolitisch in den Haushaltsplänen überhaupt abgedeckt?
Also ich bin jetzt kein Haushaltsexperte und würde jetzt da bei dem Thema ein bisschen passen müssen. Ich meine, es ist klar, dass das nicht steuerungslos passiert. Ja, also auch wir haben ja auch wir sind ja keine Klimaleugner in der Politik und wir haben natürlich das große Ganze vor Augen. Aber mein Forschungsschwerpunkt ist halt so ein bisschen die Analyse von Rhetorik, von Haltung, von Ideen. Die sind so ein bisschen losgelöst von, sagen wir mal so dieser sei es jetzt fiskalpolitischen Vorstellungen oder anderen Maßnahmen, die sich halt politisch ergeben und schon immer ergeben haben. Es würde ja kein Politiker sich hinstellen oder auch kein Politikwissenschaftler und sagen, wir haben jetzt in Deutschland noch überhaupt nicht reagiert auf den Klimawandel. Das wäre ja Quatsch. Aber die Frage ist, sind wir in unseren Transformationsbemühungen gesellschaftlich und auch politisch so weit, wie wir vielleicht sein könnten? Oder werden da Weichen gestellt, die eine Bereitschaft entwickeln lassen, bei weiten Teilen der Bevölkerung sich zu transformieren? Und da wäre mein Punkt zu sagen, das wird eben gerade unterbunden und das halte ich für fatal.
Ich glaube, ich habe nachgefragt, weil ich das so spannend finde, dass wir eben vielfach auch bei der Referenz dazu, was ist möglich an Investitionen, eine grünere Zukunft, Green New Deal oder auch Ähnliches, dass wir immer wieder auch Referenzen haben zu eben auch der Wachstumslogik, die im BIP abgebildet ist. Und da finde ich eben auch immer wieder spannend Debatten darüber, wie beispielsweise Konjunkturkomponente oder Ähnliches eben basierend auf Annahmen aus der Vergangenheit gelegt sind. Deswegen hatte ich diese Frage gestellt. Aber ich gehe vielleicht nochmal in eine andere Richtung, weil genau wie Sie sagen, viel eben auch mit den Zukunftsbildern, die wir im Kopf haben, zu tun hat bei der Frage, ist es denn eine Frage von mehr Kommunikation, also mehr oder andere anders erklären oder andere Bilder finden, oder laufen wir vielleicht auf eine Situation zu, in der wir auch wieder lernen müssen, uns handfester zu streiten über die Zukunft, die wir haben wollen?
Ja, also ich glaube, an Streit mangelt es in unserer Gesellschaft jetzt nicht. Die Frage ist, ob wir miteinander streiten oder halt jeder in seinen Blasen einfach nur Dampf ablässt. Das ist natürlich ein massives Kommunikationsproblem unserer Zeit. Das haben wir in der Corona-Phase gesehen. Und das sehen wir jetzt natürlich auch. Das sehen wir auch bei diesen ganzen Protestbewegungen oder bei dem Rechtsruck. Also das ist, Kommunikation ist auch so ein Riesenthema, was auch technologisch anders sich darstellt als vorher. Aber also was glaube ich immer noch jetzt zutrifft, genauso wie vor ein paar Jahren, als ich an diesem Text saß, ist ja vielleicht so das Fehlen eines mitreißenden Narrativs. Sozusagen, was heißt denn Transformation? Und durch Verbot und Verzicht ist das halt gleich verloren. Also es ist psychologisch ja genial, denn wenn sie jemandem zeigen, du verlierst was oder man nimmt dir was weg, oder das, was gerade passiert, müsste nicht sein, sollte nicht sein, dann ist ja die Haltung, die positive Haltung, das vielleicht auch sich einlassen auf Veränderung, ist ja dann sofort weg. Und dieses Negative, ja, also dieses, man überhaupt nicht verkaufen kann, dass diese Veränderung für die Lebensqualität vieler Menschen auch was ganz Tolles sein kann, dass man das nicht hinkriegt, das erstaunt mich selber. Das erstaunt mich auch, dass zum Beispiel die Grüne Partei sich halt wirklich seit 2011 in so eine Ecke hat drängen lassen, wo man ihnen immer vorwirft, sie seien die Verbotspartei, und die Kommunikation nicht in der Lage sind, das einfach anzunehmen und zu sagen, nein, wir sind die Transformationspartei, guck mal, das wollen wir. Und dann, wenn die das versuchen, dann geht das komplett nach hinten los, wie bei der ehemaligen grünen Spitzenkandidatin in Berlin, die dann halt irgendwie das Wort Bullabü fallen lässt und eigentlich man ungefähr versteht, was sie meint, aber das ein PR-Desaster. Ja, dass man so sagt, Berlin ist nicht Bullabü und Weltstadt und das ist kein schwedisches Dorf und so. Und schon ist die Transformationserzählung schon vorbei. Aber das ist vielleicht wirklich auch erstaunlich, weil Transformation, so wie ich das ja beschreibe, also so in unserem täglichen Leben, das bedeutet ja nicht Transformation Stahlindustrie, außer ich bin Stahlkocher, sondern das bedeutet urbanes Leben. Also die Mehrzahl lebt in Städten, in Deutschland sowieso, weil wir so zersiedelt sind, dass ja kaum einer wirklich jetzt auf dem Land wohnt. Das sind die wenigsten. So die meisten wohnen in so Kleinstädten oder Großstädten oder überhaupt irgendwelchen urbanähnlichen Siedlungen. Und da findet ja eigentlich nicht nur der größte CO2-Ausstoß statt, sondern da wird sich dann durch Transformation auch was verändern. Und abgesehen jetzt von so Pendlerexistenzen bedeutet das ja auch, was ist das zum Beispiel für eine Stadt wie Hamburg, für Berlin, für München, für Frankfurt, vielleicht auch fürs Ruhrgebiet? Was bedeutet denn das in der Transformation? Und da fallen mir ganz viele Sachen ein, die das Leben ja viel besser machen würden. Ja, Luftqualität, Lärm, Gesundheitsparameter, zirkuläre Wirtschaft, auch wieder Kommunikation, lerne ich mal meine Nachbarn wieder kennen, weil man einfach im Viertel einkaufen kann und nicht drei Kilometer weiter zum Lidl auf dem Parkplatz fahren muss, was auch immer. Also das sind ja ganz viele Sachen, wo man ja auch in ganz vielen europäischen Städten merkt, dass sich Stadtleben durch Transformation, also massiv doch eigentlich qualitativ verbessert. Und warum nimmt das keiner auf? Rätselhaft.
Ja, vielleicht spüren wir dem Rätsel nochmal nach, weil wir haben ja so ein bisschen sowohl Sie als auch uns jetzt selber überfallen damit, dass wir schon irgendwie voraussetzungsvoll eingestiegen sind. Aber Sie haben eben nochmal die beiden ominösen sozusagen famous two V's genannt, ne? Also Verbot und Verzicht. Und Sie haben eben einen Zeithorizont aufgemacht. Wenn ich richtig erinnere, haben Sie sogar 10, 15 Jahre hat seitdem ist sozusagen der Siegeszug dieser beiden Begriffe im öffentlichen Diskurs da. Vielleicht Können Sie ein bisschen nochmal erläutern, woher der kommt, wie Sie versucht haben, es auch in dem Buch ein bisschen ideengeschichtlich einzuordnen, wo das eigentlich herkommt? Weil diese 10, 15 Jahre, über die wir sprechen, doch eigentlich auch genau die sind, in denen sich dieser, damals vielleicht noch anders benannte, aber dieser Transformationsdiskurs im Sinne von wir müssen den Klimawandel politisch bearbeiten, ja gleichzeitig auch verfestigt hat. Weil, also vorher würde man sagen, war das ja irgendwie doch ein randständiges Thema. Ja, da gab es irgendwelche komischen Ökos, die haben das irgendwie behandelt, niemand hat es ernst genommen. Aber eigentlich ist der Zeithorizont, den Sie gerade für die beiden Vs benutzt haben, genau der, in denen wir sowas wie öffentlichen Klimawandeldiskurs irgendwie gleichzeitig haben. Also diese Gleichzeitigkeit dieser beiden Phänomene, das wäre total interessant, dem nochmal ein bisschen auf den Grund zu gehen.
Ja, sehr gerne. Also ich mache das fest an der Publikation des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderung, WBGU. Das ist eins dieser Beratungsgremium, hochkarätig besetzt der Bundesregierung, wo man sich immer fragt, was passiert eigentlich mit der Expertise, die solche Leute machen. Aber die haben im Jahr 2011 einen großen Jahresbericht veröffentlicht, der hieß Welt im Wandel. Das ist schon mal interessant, dass man 2011 halt ganz klar gesagt hat, also hier passiert was, wir bleiben nicht so wie vorher, sondern irgendwie verändern sich die Parameter, die uns bislang irgendwie als stabil galten. Das kann geopolitisch sein, aber das kann natürlich auch auf den Klimawandel bezogen sein. Und der Untertitel lautete, Gesellschaftsvertrag für eine große oder neuer Gesellschaftsvertrag für eine große Transformation. Und in diesem Bericht wird eigentlich nur gesagt, dass wir uns aufgrund des Wissens um den Klimawandel und um in diesen planetaren Grenzen zu bleiben, die unser Überleben sichern und auch das der anderen Arten auf der Welt. Also das ist so ein neuer Gedanke, der kam so um die 2010er Jahre raus. Das mit den Planetary Boundaries, das gab es vorher nicht so als Idee, die man auch politisch verkaufen konnte. Und in diesem Bericht geht es eigentlich nur um die Notwendigkeit der Dekarbonisierung. Also das ist das Hauptargument, dass man eben merkt, wir müssen irgendwie CO2 reduzieren und deswegen müssen wir eben die Industrie verändern, müssen wir unseren Konsum ändern und so weiter. Und das ist mit dieser großen Transformation gemeint. Und gleichzeitig hat dieser Bericht gesagt, also diese große Transformation, die wir brauchen, um in diesen Grenzen zu bleiben, die wir brauchen, um weiterhin überleben zu können, das geht nur mit staatlicher Steuerung. Das heißt nicht, staatliche Steuerung ist das Beste, was es gibt. Das heißt nicht, staatliche Steuerung und sonst nichts. Sondern die sagen einfach nur, ohne dass man sich das politisch irgendwie ins Lastenheft schreibt und wirklich auch massiv an dieser Umgestaltung mitmacht, passiert nicht genug. Und zum damaligen Zeitpunkt, das ist interessant, wenn man das einfach mal auch in der Medienresonanz nochmal nachverfolgt, die Sachen sind ja alle im Internet auch verfügbar, ob es jetzt die FAZ war oder die Welt oder andere, die haben unglaublich dagegen angeschossen. Also sowohl diese Idee mit Transformation war sozusagen absolut ein unmöglicher Gedanke. Sie haben dann auch bewusst in diesem Bericht von dem gestaltenden Staat gesprochen. Das war sozusagen auch eine Formulierung, die unglaublich viele Menschen auf die Palme gebracht hat. Und im Nachgang zu diesem Bericht hat sich dann dieses Negativbild und diese Negativreaktion auf Transformation immer weiter verfestigt. Und natürlich auch, weil dann 2 Jahre später Bundestagswahlkampf war und dann dieser Veggie-Day-Vorschlag kam von den Grünen, der sozusagen auch von den üblichen Pressevertretern dann verballhornt wurde. Und dann hat sich da kann man in den Medien gut nachvollziehen, wie sich das so verfestigt hat. Weil man gemerkt hat, boah, mit diesem Totschlagargument Verbotspolitik, oder das ist ja nur Verbot und Verzicht, kriegt man die Leute emotional auf die Palme. Und wir wissen ja jetzt durch unseren Medienkonsum, dass das Emotionsschüren das Beste ist, was man haben kann, um Aufmerksamkeit zu bekommen und so seine Message rüberzukriegen. Und ab diesem Zeitpunkt bildet sich das heraus. Dann kommt die Sache mit Tempo 30 aufgrund der Luftverschmutzung, dann kommt also diese Klagewelle der Umwelthilfe, die setzt dann ein, die hat dann sozusagen auch nochmal so einen Verbotsaspekt, dann schaukelt sich das irgendwann auf das Autofahren ein, das ist immer Fleischkonsum und Autofahren sind so die zwei großen Themen, Fliegen vielleicht auch noch und zieht sich dann mit natürlich dem Dieselskandal durch bis in die sozusagen frühen Vor-Corona, in die frühe Vor-Corona-Zeit. Da gab es sozusagen auch immer Anlass, das wieder aufzuleben.
Ja, wenn ich einmal einhaken darf, so zwei Beobachtungen, die dem irgendwie entgegenstehen oder die ich total interessant finde, wie sie es beschreiben. Also ich kann sozusagen dem der Beschreibung folgen und trotzdem haben wir irgendwie im gleichen Zeitraum zwei widersprüchliche Entwicklungstendenzen auf der einen Seite. Mir geistert rum, das, was auch ein Teil der Kollegen, also der Philipp Mano, Zürn, Schäfer zuletzt gesagt haben, also gleichzeitig die Klage über die abnehmende Steuerungsfähigkeit des Nationalstaates, die aber wiederum beklagt wird. Sie haben eben gesagt, der steuernde Staat wird hier als an die Wand gemalt als Problem. Auf der anderen Seite erleben wir, dass ganz viele Leute sagen, ja Mensch, würde der Staat doch mal steuern? Hier wäre doch Gelegenheit und so, ihr kommt doch dem gar nicht nach, sondern ihr habt eure Steuerungsfähigkeit an irgendwelche nicht demokratisch legitimierten Organe ausgelagert, wahlweise die Europäische Union oder die EZB oder sonst wohin, ja. Und ausgerechnet da sagen wir, Steuerung ist problematisch. Die zweite Beobachtung am Rande, also weil das ja total interessant ist, warum sich das auf dieses Thema Klimaschutzpolitik oder Nachhaltigkeitstransformation bezieht. In anderen Politikfeldern erwarten wir doch genau mit genau dem Vokabular des steuernden Staates Eingriff. Also Steuerung und Ordnung in der Migrationspolitik ist ja fast schon legendär gerade, ja? Also wie geht das sozusagen zusammen oder was ist sozusagen der Druckpunkt, warum das ausgerechnet bei diesen Klimaschutzthemen genau diese Knöpfchen drückt? Sind da so besondere Triggerpunkte am Werk oder was ist da der besondere Faktor bei diesem Politikfeld?
Der besondere Faktor ist der private Konsum, der ja bei der Migrationsfrage erstmal nicht betroffen ist, sondern das ist sozusagen ein Sicherheitsbedürfnis, Ängste oder was auch immer. Und viele dieser Unterthemen in der Klimadebatte, auch die ich eben genannt habe, also Reisen, Essen, Autofahren, sind ja individuelle Konsummuster. Also wenn ich Auto fahre, dann ist das Konsum, weil ich Benzin verbrauche und mein Geld dafür ausgebe, dass ich Auto fahren kann, weil es auch ziemlich teuer ist und aufs Jahr gerechnet. Und das ideengeschichtlich Spannende, für mich zumindest, ist doch nochmal darauf hinzuweisen, wie stark unsere Konsumfreiheit eigentlich der überbordende Freiheitsbegriff unserer Zeit geworden ist. Also dass auch die Argumentation gegen Verbotspolitik, nehmen wir mal Tempolimit, ja, das Argument ist ja immer nur Freiheit. Das ist ja kein anderes Argument, sondern es ist Freiheit. Und es ist natürlich die Spitze der Absurdität, dass man 220 km/h mit Freiheit in Verbindung bringt. Aber es machen ja Leute, die auch sonst eigentlich ganz rational denken. Aber das ist für mich das Entscheidende. Also die zu zeigen, wie vor allen Dingen durch so den Mindset der frühen 90er Jahre, also so der Hochphase der Globalisierung, wo man keine Politikdebatten mehr führen braucht, weil es nur noch ein politisches System gibt. Alle anderen Länder, die sich gerade anpassen, übrigens auch damals ja Transformationsländer genannt, werden eben nur in einer Art und Weise wirtschaften, werden nur in einer Art und Weise politisch sich organisieren. Das hat man 1992, 1993 ja so gedacht. Und dann bleibt halt nur noch die freie Konsumentfaltung als sozusagen höchster Ausdruck dessen, was Menschsein ist. Und diese Haltung, die ist irgendwie in den politischen Köpfen noch drin, weil das, was Sie angesprochen haben, also dieser Wunsch von Bürgerinnen und Bürgern, dass der Staat doch mal was macht, er macht aber nichts. Aber natürlich macht er was. Ja, ich sage das jetzt sozusagen ganz flapsig, aber ich hoffe, das wird richtig verstanden. Aber das ist eben das, was ich diesen Geist des Unterlassens meine. Es ist halt so eine Haltung, dass man sagt, Gesellschaft organisiert sich möglichst selbst und ich als Staat mache möglichst wenig, weil das eben zur Freiheit dazugehört. Und das ist ja im Prinzip nicht falsch. Ja, also ich möchte jetzt hier natürlich auch nicht falsch verstanden werden. Ich möchte auch nicht, dass der Staat mir alles vorschreibt. Aber ich glaube schon, dass es so eine über vielleicht 20 Jahre eingeübte Tendenz gibt, dass man sagt, wir dürfen bestimmte Bereiche als Staat einfach überhaupt nicht angehen. Das gehört sich nicht. Und da gehört eben auch Konsumentscheidung dazu. Und wenn man dann diese Verlautbarung der letzten Jahre, meistens natürlich CDU, CSU, aber auch FDP hört, dann sagt ja, wir werden nicht hier das Nackensteak verbieten oder die zwei Mallorca-Reisen im Jahr, das haben sich die Leute redlich verdient und so. Dann ist das ja immer dieses Eingeständnis, an den privaten Konsum kommen wir nicht ran. Und das kann man aus politiktheoretischer Sicht auch okay finden. Aber dann kommt eben wieder dieser erste Satz dieses Buches, dass man sagt, ja gut, aber Business as usual kann es nicht sein. Und wo gehen wir dann hin? Und so richtig, das fehlende Narrativ der Transformation ist auch ein Zeichen davon, dass es einen Politikstil gibt, der sich das so ein bisschen versagt. aus historisch guten Gründen, aber die interessante Frage, wo ich jetzt auch nicht die felsenfeste Antwort habe, aber die interessante politische Debatte ist, wie kommen wir eigentlich zu der Transformation, die wir brauchen, wenn wir immer dieses politische Unbehagen haben zu gestalten und wenn so ein Wort wie gestaltender Staat sofort negativ verstanden wird, aber wie soll es anders gehen?
Also da bei dem Punkt docke ich an, also wie spezifisch ist das denn? Ich würde jetzt, wenn man den Zeithorizont auch ein bisschen länger spannt, irgendwie fast schon sozusagen zur Urgeschichte, zumindest der westdeutschen Entwicklungserzählung zurückgreifen und sagen, das Wirtschaftswunder ist doch mit dem Wohlstandsbauch die ultimative Widerlegung jeder Idee, dass Verbot und Verzicht eine wichtige Rolle spielen. Also sozusagen dieser Konsumgedanke, der da sozusagen drinsteckt. Ja, das Wirtschaftswunder beruht auf Konsum, auf Wohlstandsgewinn, auf mehr für alle, allen soll es besser gehen. Wie deutsch ist das Thema? Prägt das auch andere westliche Staaten, weil ihr Dreh sozusagen über den Neoliberalismus und den Siegeszug des Neoliberalismus ist ja durchaus auch was wir sozusagen in der angloamerikanischen Welt ja auch haben, die sozusagen diese alte Wirtschaftswunder-Versprechenserzählung nicht so kennen.
Sehr, sehr gute Frage. Also ich würde mal sagen, es ist so ein bisschen zwiegespalten. Also die eine Hälfte würde sagen, das ist total deutsch. Also deutscher geht's gar nicht, aber Sie haben recht, manchmal sind wir, wenn wir glauben, wir sind besonders deutsch, gar nicht so weit entfernt von Absurditäten des amerikanischen Lebens und der amerikanischen Debatte, wo wir eigentlich dann über den Atlantik gucken und denken, boah, sind die Amerikaner komisch. Und dann fällt uns eigentlich gar nicht so richtig auf, dass wir genauso komisch sind. Wir benutzen manchmal nur andere Themen und andere Wörter, aber eigentlich meinen wir das Gleiche. Aber natürlich ist die Bundesrepublik, wie Sie auch richtig sagen, durch diese Nachkriegserfahrung nochmal ganz anders gestrickt als die USA, aber so in diesem, wo man sich, glaube ich, darauf einigen kann, dass es dieses Neoliberale ist, eine Verstärkung. Ja, das kommt nicht daher, sondern es wird dadurch verstärkt. Eine Haltung, die sagt, der Staat ist irgendwie mein Gegner. Ja, der will eigentlich immer nur blöde Sachen von mir. Und eigentlich soll er das möglichst selten machen. Also diese Haltung, die halt vielleicht historisch nochmal anders ausgeprägt ist in den USA, aber die eben vor allen Dingen durch den Neoliberalismus und durch diese Verkürzung von Freiheit auf Konsum oder anders gesagt durch diese Überhöhung von Konsum halt nochmal besonders eingeschlagen hat, da sind wir uns, glaube ich, sehr ähnlich. In Deutschland kommt neben der Wohlstandserzählung der Nachkriegszeit für Westdeutschland aber natürlich Ostdeutschland mit ins Spiel. Ja, also wir haben zwei Sachen, die in Deutschland zusammengehen. Das ist einmal die DDR-Erfahrung, die, glaube ich, auch so jemand wie Frau Merkel geprägt hat, die diese Politik des Unterlassens auch als eine Reaktion sieht auf ihre paternalistische Staatserfahrung in der DDR. Und die dann, wenn sie sozusagen frei wird und eine westliche Politikerin wird, mit dann dieser Erzählung Freiheit gleich Konsum, gleich Globalisierung, gleich der Staat hält sich zurück, dann auch noch mal verstärkt wird. Also wir haben diese Ostgeschichte und auch diesen Widerwillen. Das ist ja auch in der Debatte, kommt das ja auch ganz häufig, wenn man von diesen staatlich gelenkten Transformationssachen spricht, ist häufig so in Debatten, die man hat mit Publikum, wenn man irgendwie bei Volkshochschulen spricht oder in Museen, wo es irgendwie Transformationsthemen gibt, dann kommt immer dieses, ja, das hatten wir doch mal und ich bin in der DDR aufgewachsen und das möchte ich nicht nochmal. Also das darf man nicht unterschätzen, dass das wirklich natürlich auch für viele Politiker handlungsleitend ist, zu sagen, meine Wählerinnen und Wähler möchten nicht so eine Staatsagitation haben. Manche vielleicht schon, aber manche eben auch nicht. Aber im bundesrepublikanischen Fall kommt natürlich fatalerweise auch dazu, dass man diesen Wohlstandsbegriff, den Sie auch angesprochen haben, eben mit materiellem Wohlstand 40 Jahre lang vollkommen deckungsgleich in Bezug setzen konnte. Ja, also das ist ja das Problem, ist ja, dass wir mit dieser Art, dass wir sagen, wir können jetzt maximal konsumieren, das ist für die Wirtschaft gut, pipapo, dass wir dann, also von den 50er Jahren an sagen konnten, ja, mehr Konsum ist eigentlich immer auch ein Ausdruck für ein besseres Leben, materielles Leben. Ja, also diese Sequenz von irgendwie der Nissenhütte eines Ostflüchtlings bis zum 1947 bis zum Einfamilienhaus 1962. Von Fahrrad über Isetta zu Opel zu Mercedes. Zu irgendwie der ersten Reise am Tegernsee bis zur Reise nach Italien, nach Spanien und dann irgendwie nach Übersee. Also in allen westdeutschen Familien gibt es diese Erfahrung, dass man 30, 40 Jahre lang eigentlich immer den Eindruck hat, es geht bergauf, es wird eigentlich um einen rum, wir leben alle Leute besser, die Kinder leben immer besser als die Eltern leben immer besser als die Großeltern. Und das bricht natürlich jetzt auch so ein bisschen weg. Aber dass das vielleicht tragisch ist, dass man an dieser Erzählung ja festhält. Also auch so an dieser Erwartungshaltung, die wir noch haben an Wirtschaftswachstum, ist diese Erzählung immer noch drin. Die kriegt man nicht raus. Da kann man natürlich sagen, Deutschland ist speziell, weil wir mit dem Stabilitätsgesetz sagen, ist die Regierung gezwungen, für Wachstum zu sorgen. Man kann sich oft darauf versteifen, dass wir gar nicht anders können. Aber wir glauben einfach, diese Wirtschaftswundergeschichte geht weiter. Und das Letzte, was ich jetzt noch sagen will, was ich sagen, also wegen der deutschen Debatte, der Macron hat bei der letzten Wahl versucht, diesen Verbotsdiskurs in Frankreich einzuführen. Er hat sozusagen die Verlautbarung seiner Gegner analysieren lassen, wie häufig da ein Verbotsthema drin ist, und hat das dann so als Statistik angeführt. Das hat aber keinen interessiert. Ja, also das ist, mit Frankreich und Deutschland ist ja immer super, weil die sich gegenseitig sehr eng beobachten und dann immer gucken, oh, können wir das nicht auch so probieren? Dann probiert man es auch so, und es funktioniert aber nicht, weil wir eben doch anders sind. Und also das heißt, in Frankreich kommt man mit diesem Thema überhaupt nicht. Natürlich, die Franzosen gehen gerne auf die Barrikaden, wenn sie das Gefühl haben, der Staat macht zu viel. Aber die haben gar kein Problem damit, dass der Staat einfach mal handelt. Die reiben sich dann da dran und reagieren da drauf. Aber das ist nochmal eine ganz andere Haltung als bei uns, wo es eben vorher schon heißt, nee, der Staat sollte sowas nicht.
Uff, da war jetzt so viel drin in der letzten Antwort, die Sie gegeben haben. Ich hatte nur verschiedenste Beobachtungen. Also einmal dieser Freiheitsbegriff, der sehr eindimensional ist und wo ich zumindest den Eindruck habe, dass viele Menschen in unserem Land den auch, naja, als wirklich auch sehr eindimensional erkennen würden, ja, und die Frage, was kann man Bürgerinnen und Bürgern auch zumuten, ja, und immer dieses, man kann ihnen nichts, halte ich auch für eine schwierige Beobachtung, genau wie Sie das gesagt haben, dass es ja auf politischer Akteursebene, also Politik ist ja Gestaltung, auf politischer Akteursebene auch immer wieder, genau, einfach Nachvollziehung und gefolgt wird. Und vielleicht ein Aspekt noch, bei eben genau dem der Leistungs- oder dem Aufstieg durch Leistung oder Wohlstandsgewinne durch Leistungsversprechen, wie Sie klargemacht haben, ist es eine westdeutsche Erzählung, aber da natürlich beispielsweise auch nicht für alle, nicht unbedingt für Menschen mit Migrationsgeschichte. Aber vielleicht ein Aspekt, den ich ganz interessant finde, die Kolumnistin und Autorin Meli Kiak, Kiaks Deutschstunde, ihre Kolumne in der Zeit, hat ja schon 2019 geschrieben, bitte, bitte mehr Gesetze, also zu Konsumverhalten. Ich glaube, bitte, bitte mehr Verbote hieß ihre Kolumne damals. Und sie hatte gesagt, der größte Feind des Sinneswandels ist die Gewohnheit. Und wenn man eben Menschen auch etwas zumutet und sagt, sie können auch nicht bei jedem Einkauf, ja, von jedem Produkt immer genau die Lieferkette wissen oder immer auch bei jeder Einnahme eines Medizinprodukts auch nicht alle 150 Studien dazu, sondern muss sich auch an der Stelle auf Staat verlassen können, wenn wir das einmal umdrehen können. Oder auch die Freiheitserzählung, die beispielsweise Menschen mit ostdeutscher Geschichte auch nochmal anders einordnen können, ne? Vielleicht auch mal sagen können, da wird etwas durchschaut oder etwas anderes eingefordert, als eine, ja, vielleicht platte Freiheitsgeschichte, wie wir die gerade hier gehört haben. Vielleicht in die Richtung nochmal gedacht. Also wo sind Ansatzpunkte? Ja, also diese vielleicht auch Pfadabhängigkeiten und diese, ich sag mal, Annahmen, auch patriarchalen Annahmen zu Bürgerinnen und Bürgern, das auch zu durchbrechen. Das würde mich interessieren, Herr Lepenies.
Also wichtig ist nochmal festzustellen, dass wenn wir diese Argumente so machen oder wenn ich die so mache, wie ich die mache, dann rede ich ja nicht über, sagen, alle, sondern ich rede über etwas, was ich als politische Realität beobachten kann, was viele Menschen argumentativ abholt. Aber es gibt ja eine andere Seite. Und die Seite ist eine zivilgesellschaftliche, sehr starke, aber auch eine, die sich erst über die letzten 5 Jahre noch verstärkt hat, die eben ganz klar signalisiert, wir wollen Veränderung. Wir wissen, hier geht so nicht weiter, und die vielleicht auch in ihrem eigenen Konsumverhalten Anpassungen vornimmt. Also das ist ja auch nochmal wichtig zu unterstreichen. Ich mache hier kein homogenes Bild unserer Gesellschaft. Aber ich denke schon, dass dieser andere Diskurs, dieser Verbots- und Verzichtskeulendiskurs, dass der noch Überhand hat, also dass der auch mehr als 50% der Leute noch anspricht. Aber ganz entscheidend ist ja sowas wie Fridays for Future. Ja, also weil wir auch gesagt haben, warum ist das so seit 15 Jahren, was passiert in diesem Zwischenzeitraum, da passiert natürlich auch sowas wie das Paris-Abkommen. Also auf einmal hat man da eine internationale Normsetzung oder meinetwegen die Sustainable Development Goals, die sind aber jetzt für unsere tagtäglichen politischen Belange nicht so eingreifend wie das Paris-Abkommen. Das sagt auch mehr Leuten was. Also man merkt irgendwie, man da passiert jetzt was. Das ist eben nicht nur ein reines Nischenthema. Aber es ist, wenn wir jetzt auch diese Klimakleber, nehmen wir mal dieses Wort, nehmen, ist auch eine interessante Generationenfrage. Also, dass man eben doch merkt, na gut, also machen wir nicht aufgrund unserer demografischen Verfasstheit in Deutschland gerne mal Politik für die Ü60-Generation, weil es halt die Mehrzahl der Wähler sind. Ja, und dann, was machen die Jungen damit? Ob das jetzt wie Rentenpaket wie jetzt ist oder eben Klima? Und da hat sich ja unglaublich viel getan. Auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil hat ja zumindest schon mal gezeigt, dass man eben auch in diesen Zeitdimensionen, in diesen generationellen Dimensionen da anders jetzt reagiert, andere Sachen vielleicht nochmal berücksichtigen muss. Und da findet ja schon auch Wandel statt, ne? Vielleicht nicht schnell genug. Aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt institutionell, nehmen wir mal das Bundesverfassungsgericht, oder gesellschaftlich, nehmen wir mal diese Jugendbewegungen, wenn ich sie mal so nennen darf, dann sind wir ja ganz anders aufgestellt als vor 5 oder 6 Jahren. Ist natürlich vielleicht auch ein bisschen Corona-Erfahrung mit dabei, aber nichtsdestotrotz, wir sollten den Druck, der aufgemacht wird durch neue gesellschaftliche Akteure, Bewegungen, ja, nicht unterschätzen. Allerdings, und das ist mir ein Punkt, der ist mir jetzt auch noch wichtig, ist ja vielleicht auch durch diese Form des Diskurses der letzten 15 Jahre, also dieses den Menschen vorgaukeln, da gibt's bestimmte politische Akteure, die wollen was, das ist nicht gut, die dürften das eigentlich nicht, mit mir gibt's das nicht. Das, man sollte sich doch jetzt vielleicht auch im Hinblick auf so die Jahre, die vergangen sind nach der Publikation meines Buches, damit befassen, was eigentlich so diese Aggressivität der Bevölkerungsgruppen untereinander damit dann auch zu tun hat. Also, dass die Leute so extrem reagieren auf diese Klimakleber, dass auch die Springerpresse gegen diese jungen Menschen hetzt, ohne jedes Verständnis für deren Anliegen, auch physische Aggressivität, ob das jetzt auch von den Bauern ist, gegenüber dem Habeck oder gegenüber anderen, also das kommt ja auch noch. Ne? Also wir haben neue gesellschaftliche Gruppen, die wollen Unterschiedliches. Wir erleben aber auch eine unglaubliche Verrohung, nicht nur zwischen rechts und links, sondern eben auch bei solchen Themen, wo Menschen irgendwie also Bürgerinnen und Bürger unseres Landes offensichtlich der Meinung sind, ihnen steht irgendwas zu. Und wenn jemand anderes da irgendwie was gegen sagt oder gegen agiert, dann wird in einer Art und Weise zurückgepfiffen, die Kommunikation untereinander, die Diskurs untereinander ja fast schon ad absurdum. Es findet einfach nicht statt und teilweise eben auch mit physischer Bedrohung. Und da wäre es vielleicht an der Zeit, im Nachgang meiner Publikation einfach nochmal darüber zu sprechen, ob man nicht Tür und Tor öffnet für ein aggressives Miteinander, wenn man auf politischer Seite eben so klare Feinde identifiziert, ja, und sich überhaupt nicht auf Sachdebatten einlässt, weil auch diese Abwehrhaltung mit Verbot und Verzicht ist ja auch in der Argumentation, wie ich sie habe, dass sich nicht einlassen auf Sachdebatten, sondern eben so Grundsatzfeststellungen. Das darf nicht sein. Was machst du Schlimmes? Und niemand darf Ihnen oder mir kommen und mir irgendwas verbieten, pipapo. Aber ein richtiger Vorschlag, wie man es anders machen kann, außer zu sagen, es darf alles so bleiben, wie es ist, der findet ja nicht statt. Also das macht mir eigentlich am meisten Sorge. Ich finde die sagen, sozialen Bewegungen, die sich zeigen, die generationelle Frage, wahnsinnig spannend, wahnsinnig wichtig, überfällig. Aber die Aggressivität in unserem Land, in der politischen Debatte auch untereinander, die finde ich sehr bedenklich und ich würde mal die These wagen, dass die auch mit diesem rhetorischen Muster zu tun hat, das ich in dem Buch aufzeige.
So ein bisschen vielleicht, um so auch Richtung Schlussgerade und gleichzeitig noch einen Cliffhanger aufzubauen, spieße ich nochmal 2 Begriffe auf, die jetzt zumindest implizit eine Rolle gespielt haben. Cliffhanger meine ich, den Rest müsste man dann im Buch nochmal nachlesen, der aber gerade nochmal implizit zur Sprache kam, nämlich das, was Sie sozusagen als Affektkontrolle da drin haben und Gemeinwohlorientierung. Und verleitet mich nochmal zu dem Gedanken, so ein bisschen aufzuspießen, was auch bei Ihrer letzten Antwort eine Rolle gespielt hat, nämlich dieses Paradoxe oder fast Schizophrene, was da drin steckt. Ja, weil genau diese beiden Begriffe ja in gewisser Weise auch extrem bürgerlich konnotierte Werte sind, ideengeschichtlich, und zum Teil ja ein Teil dieser Reaktanz auf diesen mutmaßlichen freiheitseinschränkenden Dreh des Konsumverhaltens, ja aber genau aus einem bürgerlichen Parteienspektrum bespielt wird. Das Generationenthema erscheint mir fast genauso paradox zu sein, denn ja, wir denken an die Jungen, wir denken an die Fridays for Future, aber ich denke jüngst an eine Untersuchung auch der Konrad-Adenauer-Stiftung und anderer Zahlen, die sagen, naja, wir haben gar keinen großen Generationengap. Ja, auch die Alten haben unheimliches starkes Bewusstsein für Klimawandelnotwendigkeiten. Der ist möglicherweise fast noch stärker ausgeprägt als bei den Jungen. Wir bauen aber sozusagen auch da sozusagen affektorientiert noch einen Generationenkonflikt ein und ziehen auch da noch den nächsten Triggerpunkt nach oben. Und so hätten wir jetzt noch ein paar andere Paradoxien offen, aber vielleicht so als Schlussspurt in die Richtung, wie man damit umgeht, ist doch eigentlich der Job und der Auftrag für einen gestaltenden Staat, das haben wir ja ganz früh gehabt, aus solchen Paradoxien Prozesse zu machen. Und das bringt mich jetzt nochmal zu der Folgefrage, wie geht man jetzt damit um? Also wenn mir Verbot und Verzicht sozusagen rhetorisch verstellt ist, aber ich weiß und ich bin auch sicher, dass Regulierung, Regelhaftigkeit ein wichtiger Steuerungsmechanismus von Politik ist. Wie gehe ich da jetzt auf der Steuerungsklaviatur von Staatlichkeit damit um? Wie umschiffe ich sozusagen jetzt diese Klippen? Wie löse ich vielleicht die Paradoxien nicht auf? Aber wie werde ich sozusagen politisch gestaltungsfähig angesichts dieser Schizophrenie, die uns da alle wunderbar umtreibt? Weil wir nehmen ja für uns permanent das in Anspruch. Ja, also wir dürfen jede kognitive Dissonanz ausleben, aber die politischen Akteure sollen es dann doch bestenfalls irgendwie rational homogenisieren. Was ist sozusagen der Rat, den Sie daraus ableiten würden, wie ich da jetzt politisch mich mit dieser Situation auseinandersetze?
Das Schöne ist, dass ich als Hochschullehrer ja gar keine politischen Ratschläge geben brauche. Ich muss ja nur irgendwie meine Bücher schreiben und meine Seminare machen. Nein, Spaß beiseite. Also,
bei uns schon.
Bei Ihnen schon. Die Verbindung ist gerade so schlecht. Nee. Also ich glaube, was mir fehlt, wenn ich auch die Transformationsdebatten und vielleicht die Kühnheit in anderen Ländern beobachte, mit denen einfach mal durchgegriffen wird, ja, wo man wirklich sagen kann, oh, da hat jetzt mal der gewählt ist, seine Entscheidungsmacht genommen und hat mal was durchgesetzt, wohl wissend, dass er viele Menschen erstmal so ein bisschen vor den Kopf schlägt damit. Und da fällt mir auf, dass einfach die Kommunikation der Vorteile glasklar ist. Und die fehlt mir bei uns. Also viele transformative Maßnahmen, ich gehe nochmal auf das zurück, was ich vor ein paar Minuten gesagt habe, mit dieser Transformation des urbanen Raums. Also warum überwiegt bei uns ein Argument wie der Verlust von Parkplatz oder dass nicht 50 fahren dürfen? Und warum sagt keiner, hört mal, wir haben so und so viel Prozent Menschen mit Atemwegserkrankung, die ganz offensichtlich auf die schlechte Luftqualität zurückzuführen ist. Es gibt WHO-Normen der Luftreinheit, die nicht die sind, die in der EU gelten. Die sind sozusagen viel, viel härter. Und die EU leistet sich den Luxus, eben auch natürlich lobbygetrieben zu sagen, nee, das ist uns aber noch ein paar Stufen zu hart. Wir gehen da mal ein bisschen weicher mit um. Also sprich, wo sind denn die Politiker, die sagen, ich weiß, ihr möchtet das jetzt nicht oder viele Bürgerinnen und Bürger möchten das nicht, aber ich möchte, dass die Leute gesünder sind. Und ich möchte, dass Verkehrstote gleich null sind. Oder ich möchte, dass eben die Ausstöße des Industrie, der Verbrennung von CO2 aus dem industriellen Bereich nur so und so niedrig sein dürfen. Also wie auch immer. Also es gibt man macht das ja nicht, weil man böse ist. Oder man macht es ja nicht, weil man anderen Leute ärgern möchte. Sondern weil es handfeste Gründe gibt dafür. Und wenn es auch nur heißt, nur so überleben wir als Gattung. Aber ich glaube, diese Gesundheitsaspekte, die spielen bei vielen transformativen Maßnahmen ja unmittelbar eine Rolle. Das Problem beim Klimawandel und bei Biodiversitätsverlust ist, dass das eben, der eine kriegt das nicht so, will das gar nicht sehen, der andere kriegt das nicht mit, für den anderen hat das vielleicht erst in 20 Jahren richtig spürbare Effekte. Aber sagen zu können, es geht mir um die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger, die mich gewählt haben. Weil da können wir noch eine Schippe drauflegen. Also einfach so zu argumentieren, warum man das macht. Selbst kam ja auch das Thema mit dem Heizungsgesetz. Also warum wurde das so schlecht kommuniziert, wie wichtig das in Städten ist, eben so zu heizen, dass eben kein CO2, hoher CO2-Ausstoß oder Feinstaubentwicklung entsteht. Was fällt uns daran eigentlich so schwer? Kühnheit der erwarteten positiven Maßnahmen und auch die Kühnheit, das Risiko einzugehen, dass ich abgewählt werde. Weil dieses Risiko scheint mir auch sehr lähmend zu sein. Also die Angst davor, in meiner leider Dauerberufswahl, Berufspolitiker, da irgendwie abgestraft zu werden, das ist für Transformation nicht dienlich.
Also es geht um strategische Risikoabwägung und eben auch Risiken eingehen können, als eben auch über die Kühnheit, ja, vielleicht wünschenswerter Zukünfte, die aber eben noch vor uns liegen und wie wir diese argumentieren. Ich habe jetzt die dankenswerte Aufgabe, eine unserer Lieblingsformate in diesem Podcast noch mit Ihnen zu teilen. Und das ist, dass Ihr Vorgänger, der vorherige Gast in Folge 8, Ihnen eine Frage gestellt hat, ohne zu wissen, wer Sie sind, wer Sie sein werden. Ich darf Ihnen die jetzt stellen und damit einhergeht, dass auch Sie unserem Folgegast eine Frage werden stellen können. Das heißt, das gebe ich Ihnen schon mal mit, dass das jetzt gleich noch kommt. Und währenddessen sage ich Ihnen, wer unser vorheriger Gast war. Das war der Politikberater Matthias Richel, mit dem wir auch gesprochen haben über dieses Superwahljahr 2024. Und daraus ergab sich seine Frage an Sie. Und die war so: Wenn Sie 10 Jahre später auf dieses Jahr zurückschauen, mit welcher Hoffnung wird diese Erinnerung verbunden sein?
Ja, das ist in dem Fall ja ganz einfach. Wenn es hoffnungsvoll sein darf, dann würde ich sagen, die Demokratie hat überlebt.
Gut, das scheint mir ja ein Mindeststandard, was die Hoffnung ist, die Sie da ausdrücken. Vielen Dank dafür. Welche Frage haben Sie denn? Was interessiert Sie bei genau dieser politischen Debatte der Granularität, auch bei Fragen, wie Transformation vielleicht auch gelingen kann oder woran sie bisher scheitert?
Vielleicht mit welcher transformativen Maßnahme könnte man die meisten Menschen unseres Landes begeistern?
Super, nehmen wir. Und vielleicht hätte ich es vorher sagen sollen, die nächste Gästin, muss man ja sagen, ist schon bekannt. Magdalena Rogel, kleiner Cliffhanger fürs nächste Mal. Die hat dann jetzt schon die Folgefrage. Dabei belassen wir es aber heute. Insofern vielen herzlichen Dank an Sie, Philipp Lepinis, fürs Mitmachen, fürs Mitdenken und hoffentlich auch fürs Werbung machen für das Buch. Vielleicht sagen wir es auch nochmal für alle Hörerinnen und Hörer, wo Sie es finden. Bei Suhrkamp erschienen, Verbot und Verzicht, Politik aus dem Geist des Unterlassens. 2 Jahre alt, aber nicht 2 Jahre zu alt, sondern es lohnt sich, das eine oder andere danach zu gucken. Es steckt eine Menge drin. Für heute war es das. Und insofern nochmal herzlichen Dank an Sie fürs Mitmachen heute.
Ja, danke auch an Sie.
Vielen Dank fürs gute Gespräch.